ARD. Dem Mann steht Schweiß auf der Stirn, obwohl es Winter ist. Er schleppt eine reglose Frau in die Garage eines Hauses in der Uckermark. Nur mit Mühe schafft er es, ihren unerwartet schweren Körper in den Kofferraum eines Autos zu heben. Ihres Autos. Dann setzt er sich hinter Steuer. Sein Ziel? Ein Fluss, ganz in der Nähe. Dort stoppt er, auf einer Brücke, und lässt die Frau ins eiskalte Wasser fallen.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und heute auch wieder mit Uwe Madel. Die gebrochenen Rippen sind fast verheilt, es kann also halbwegs schmerzfrei weitergehen. Nochmal tausend Dank an alle, die an mich gedacht haben. Danke für die Empathie und die vielen guten Wünsche.
Ja, da sind wir wieder froh, dass du hier bei uns im Studio bist und siehst auch wieder ganz fit aus.
Halbwegs.
An der Stelle sagen wir aber nochmal ein großes Dankeschön für Ihr Verständnis, denn wir mussten ja unsere aktuelle Folge etwas verschieben. Aber jetzt sind wir wieder in der Spur. Das heißt, wir schauen auf wahre Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und die finden Sie alle in der ARD-Audiothek.
Dennoch starten wir heute etwas ungewöhnlich, denn wir haben zwei Gäste hier im Podcast, zwei sehr geschätzte Kollegen und das aus gutem Grund. Willkommen Jana Falkenstein.
Hallo. Und willkommen Florian Prokop.
Hallo.
Beide kennt man aus dem RBB Fernsehen und dich auch aus dem Radio, Radio Fritz. Aber jetzt brechen neue Zeiten an.
Trommelwirbel.
Yes, es gibt einen Podcast mit euch, der künftig auch hier im Visierfeed zu hören sein wird.
Wir sind jetzt Familie.
Wir sind jetzt eine Familie.
Ja, stellt euch drauf ein.
Halleluja, Halleluja. Aber bevor wir weiterreden, hören wir erstmal rein.
Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
Jana, ich weiß, du bist ein großer, großer True Crime Fan.
Der größte.
Jetzt also True Crime History.
Ja.
Was habt ihr genau vor?
Also es ist ein Podcast mit echten Kriminalfällen, genauso wie ihr es macht. Aber unsere Fälle sind um die 100 Jahre alt, spielen allerdings alle hier in der Region in Berlin und Brandenburg. Es sind historische Kriminalfälle und wir sind schrecklich aufgeregt und froh, dass es jetzt bald losgeht.
Aber die Täter sind ja schon alle gefasst, oder auch? Oder
schon alle tot.
Werden noch welche
schon
so alle besucht?
Tot,
alle tot?
Alle tot?
Im Zweifel sind alle tot.
Im Zweifel sind,
Im Zweifel sind alle tot.
Ich weiß, dass es 12 Fälle gibt.
Genau, 12 Folgen erstmal.
Was sind das für Fälle? Geht es nur um Mord und Totschlag oder geht es auch um Wirtschaftskriminalität? In den 20ern war das
auch,
ja ganz groß.
Auch. Also wir haben Mordfälle. Wir starten auch direkt mit einem Mordfall rein, mit einem Massenmörder, wie es bezeichnet wird. Ich glaube, heute würde man sagen Serienmörder. Mhm. Aber wir haben auch tatsächlich ja Wirtschaftskriminalität. Wir haben einen Gentleman-Verbrecher dabei, der ist in Hotels gegangen und hat da Teppiche rausgeholt, hat Geld geklaut und ist da ganz selbst.
Juwelen, ein Hochstapler vom Kudamm, wie man ihn, glaube ich, nie wieder erlebt hat. Unfassbare Story.
Genau, ich wollte noch sagen, weil 100 Jahre alte Fälle, man könnte ein bisschen sagen, dass wir Babylon Berlin als Podcast sind, damit man vielleicht so ein bisschen...
Ah, da hat man so eine Vorstellung. Referenz. Wer zumindest die ARD-Serie kennt, Babylon, 20er Jahre Kriminalität. Genau. Mordermittler, die in Berlin sind.
Mhm. Und ich finde, das Spannende ist ja, wenn wir immer denken heute, wow, was die sich alles ausdenken, die Verbrecher, das gab's alles schon. Das gab's alles schon vor 100
immer
Jahren.
Verwunderlich.
Ja, diese fiesen Hochstapler, diese Trittbetrüger, die Heiratsschwindler, heute heißen die Love Scammer, was auch immer, diese fiesen Mörder, das gab's alles schon.
Aber eben auch ganz andere Fälle, die wir heute nicht mehr hätten, zum Beispiel die Nackttänzerin Lola Bach. ja, die eben wegen ihres erotischen Tanzes vor Gericht steht. Und die ganze Geschichte da drumherum.
Die erzählt ihr auch?
Die erzählen wir auch. Okay. Also es sind auch Verbrechen, die heute keine Verbrechen mehr wären, aber
In der Zeit noch waren.
Also
ist ja die Frage, wie recherchiert ihr das? Also wenn wir unsere Podcast-Folgen vorbereiten, klar, wir sprechen mit Ermittlern, mit Staatsanwälten, auch mit Opferangehörigen noch, die leben ja alle noch. Das ist über 100 Jahre her bei euch zum Teil. Wie recherchiert ihr?
Also wir haben zum einen jemand ganz Tollen dabei. Wir haben die Kriminalhistorikerin für diese Zeit überhaupt dabei. Regina Styriko unterstützt uns und die hat ein paar der wichtigsten Akten aus dieser Zeit überhaupt erst entdeckt.
Die Archive sind überraschend gut gefüllt noch. Also das ist krass, die Original-Verhörprotokolle zu lesen. Wirklich im Wortlaut. Täter, die vor 100 Jahren Frauen in Kreuzberg ermordet haben. Und dann sitzt man da vor diesen alten Akten und kann da wirklich nochmal richtig nachvollziehen, was damals geschehen ist.
Zeitungsartikel haben wir auch. Also klar. Es gibt ein Zeitungsarchiv.
Presse spielt eine große Rolle.
Genau.
Das ist wahrscheinlich mehr da als bei Fällen aus den 70er oder 80er Jahren.
Mit Sicherheit, ja.
Wo dann irgendwann dann geschreddert worden sind.
Ja.
Ne? Ihr habt schon gesagt, ihr habt recherchiert. Ihr habt jemanden, der auch für euch recherchiert. Ihr habt alte Vernehmungsprotokolle. Wie lässt man aber die 20er, 30er Jahre in so einem Podcast lebendig werden?
Es gibt schon auch Aufnahmen aus der Zeit, ne, aus den Archiven und aus den Ermittlungsakten natürlich. Also wir haben Original-Tatortfotos aus diesen Akten. Also ich glaube, bildlich können wir schon auch dann doch mehr bieten, als man so denken würde. Und natürlich die Kraft der Sprache, Elli.
Und neben dem, was wir erzählen, gibt es auch immer kleine, kurze Hörspielszenen, die so ein bisschen in die Zeit sich reinfühlen lassen. Die mag ich auch sehr gerne.
Ja. Dann lass uns kurz nochmal auf die erste Folge schauen. Mhm. Nächsten Sonntag geht's los. Du hast gesagt, ein Massenmörder. Heute würde man Serienmörder sagen. Was ist der Unterschied?
Ein Massenmörder tötet viele Menschen auf einen Schlag, also zum Beispiel einen Bombenanschlag. Ein Serienmörder tötet über einen Zeitraum X, immer und immer wieder.
Der Ehrenkommissar, der es getestet hat.
So, Note 1, haben Sie bestanden, Sie dürfen antreten.
Danke, Herr Madel. Mir auch erklärt.
Danke, Herr Madel.
Friedrich Schumann hieß der Mann. Da sind wir sogar noch ein Stückchen vor der Weimarer Republik. 1919 hat er angefangen, im Falkenhagener Forst, also Spandau oben, wie ein Wilder um sich zu schießen. Der hat einfach, also es gab dann Presseberichte, ein Irrer geht durch den Falkenhagener Forst und schießt auf Leute, gefühlt, also ohne ersichtliches Motiv. Was steckt dahinter? Kann die Polizei ihn fassen? Ja, kann sie. Aber wie?
Aber wie, ja.
Richtig spannender Fall.
Wir können verraten, aber auch er lebt nicht mehr.
Elli, du musst dir keine Sorgen machen.
Danke, Herr Ehrenkommissar.
Ja, er ist hingerichtet worden. Ich will es gar nicht verraten, aber ich fand es so spannend. Er hat den Henkersmahlzeit bestellt. Ne? Und
Buletten?
Buletten und Teltower-Rübchen?
Teltower-Rübchen und zum Nachtisch Grießbrei.
Oh, ja. Sehr regional.
Sehr regional.
Sehr regional. Passt zum Im Visier. Wir schauen ja auf Verbrechen aus der Region Berlin und Brandenburg. Ab 21. September geht es für euch beide los.
Ja.
Toi, toi, toi. Und alles zu hören und zu sehen natürlich bei uns im Feed, im Visier-Feed.
Und dann immer abwechseln, also eine Folge wir, eine Folge ihr, also einmal im Visier, einmal Crime History.
Die Alten und die Neuen, die Alten und die Neuen. Also im Sinne von die alten Fälle und die neuen Fälle. Die alten Fälle und die neuen Fälle.
Wir freuen uns drauf, in jedem Fall, und wünschen euch auch alles Gute, Torte toi für den Start.
Dankeschön.
Danke.
Zurück zu unserem Fall heute. Ein Fall, der uns in den Nordosten Brandenburgs führt, in die Uckermark. Eine wunderschöne Landschaft, von Berlin aus gesehen auf halber Strecke Richtung Ostsee. Viel Natur, wenig Menschen, für gestresste Großstädter sowas wie ein Sehnsuchtsort.
Ja, das ist keine Gegend, die man so spontan mit einem Gewaltverbrechen in Verbindung bringen würde. Umso überraschter waren dann die Anwohner in einem kleinen Ort, der nicht weit entfernt vom Nationalpark Unteres Odertal liegt, als dort im Februar 2009 brutal gemordet wurde.
Ein Verbrechen, das viele Menschen in der Uckermark bis heute beschäftigt. Denn das Opfer war bekannt in der Region, der Täter auch. Und niemand hatte eine Erklärung, wie es damals zu dieser Tat kommen konnte. Bis heute ist das Verbrechen nur schwer zu verstehen.
Wir werden in unserem Podcast bewusst den genauen Ort nicht nennen und haben auch alle Namen geändert. Denn die Familien von Opfer und Täter leben heute noch dort. Nur ein paar Kilometer voneinander entfernt in dieser dünn besiedelten Gegend ist man praktisch Nachbar.
Auch Oliver Schwers und D. der Name, der stimmt jetzt, kannte und kennt die Beteiligten. Er war viele Jahre Reporter der Märkischen Oder-Zeitung und hat damals viel zu diesem Fall recherchiert und berichtet.
Der ganze Fall ist einer der spektakulärsten in der Nachwendegeschichte der Region gewesen. Nicht nur durch die sich später herauskristallisierenden Umstände. Ich habe persönlich etliche Artikel dazu geschrieben und den Fall begleitet, die Polizeiarbeit begleitet. Das ist ja ganz klar, das war der Aufreger zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben dann sehr schnell auch die Hinweise der Polizei aufgenommen, haben mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet und hatten dann Kontakt aufgenommen zur Familie.
Also steigen wir ein in die Geschichte heute und da starten wir mit einem Blick auf die Familie, aus der das spätere Opfer stammt. Wir haben sie hier in dieser Folge Familie Meier genannt.
Und Klaus und Helga Meier sind Mitte 60, seit 46 Jahren verheiratet und haben zwei Söhne. Die sind damals im Februar 2009 bereits erwachsen. Die Meiers haben einen guten Ruf in der Region.
Familie Meier war eine ansässige Baufamilie, die hatten ein Bauunternehmen gehabt, jeder kannte die auch, haben größere Aufträge gehabt, auch Gesellschaftsbauten und die standen sehr gut da, haben viele Aufträge gehabt, damals war es noch im Bauboom und man konnte also auch sehen, wo sie überall ihre Spuren hinterlassen haben.
Ja, man könnte auch sagen, die Meiers hatten nach der Wende den richtigen Riecher und auch den nötigen Pioniergeist, um erfolgreich Geschäfte zu machen. Sie hatten schon zu DDR-Zeiten für sich selbst ein Eigenheim gebaut. Klaus Meier arbeitete damals in der Gebäudewirtschaft. Summa summarum, er hatte also Ahnung vom Baugewerbe.
Ja, genau deshalb gründet er auch gleich nach dem Mauerfall 1990 eine Baufirma. Die hat dann zeitweise bis zu 20 Mitarbeiter. Auch die Ehefrau und die beiden Söhne arbeiten dort. Die Firma gibt es übrigens heute noch. Inzwischen wird sie von einem der Söhne geführt und auch der andere Sohn, der blieb in der Nähe.
Damals, also 2009, haben Klaus und Helga Meier schon fast 20 Jahre hart für ihren Traum von der eigenen Firma gearbeitet. Sie wollen es einfach zu dem Zeitpunkt dann etwas ruhiger angehen lassen, gemeinsam ihren Lebensabend genießen und endlich mal reisen.
Anfang 2009 doch plagt sich Klaus Meier mit einer Mittelohrentzündung herum. Eine komplizierte Entzündung. Im Februar muss er deshalb sogar ins Krankenhaus, soll aber am 11. Februar wieder entlassen werden, weil sich sein Zustand gebessert hat. Seine Frau will ihn an diesem Mittwoch aus der Klinik abholen.
Am Abend zuvor, also am 10. Februar 2009, spricht Helga Meier darüber auch noch einmal mit einem der beiden Söhne. Ungefähr gegen 19 Uhr.
Der eine Sohn wohnte im Nachbardorf und hatte ja an dem Tag mit der Mutter telefoniert. Und es war quasi der letzte Anruf, den er mit seiner Mutter tätigte. Und dann hat er von seiner Mutter nie wieder etwas gehört.
Was für eine Vorstellung. Du telefonierst mit einem deiner liebsten Menschen, der legt auf und das war's dann.
Und es war auch ein ziemlich abruptes Auflegen. Eigentlich wollten die beiden ja noch weiterreden, aber dann hat es plötzlich an der Tür geklingelt und Helga Meier sieht durchs Fenster, dass da ein Mann vor der Einfahrt zum Grundstück steht und sie kennt diesen Mann.
Genau, es ist ein Handwerker aus dem Nachbarort, ein Heizungsmonteur. Wir nennen ihn hier bei uns in der Podcast-Folge Carsten Schulz. Sie erklärt ihrem Sohn am Telefon, wer da vor der Tür steht und legt dann auf, um dem Handwerker eben die Tür aufzumachen. Ihr Sohn fand das nicht ungewöhnlich, denn auch er kennt diesen Carsten Schulz.
Das also geschah am Dienstagabend. Am Tag darauf, am 11. Februar, wollte Helga Meier ihren Mann dann aus der Klinik abholen. Doch Klaus Meier wartet vergeblich. Seine Frau kommt nicht. Daraufhin ruft er den Sohn an, mit dem Helga Meier am Abend zuvor noch gesprochen hatte, und fragt ihn, ob er wisse, wo sie geblieben sei.
Tja, aber der Sohn ist überrascht. Er weiß, seine Mutter ist in solchen Dingen absolut zuverlässig. Sie würde ihren Mann niemals vergeblich warten lassen, schon gar nicht im Krankenhaus. Deshalb versucht der Sohn jetzt, seine Mutter telefonisch noch einmal zu erreichen.
Aber die Mutter nimmt nicht ab. Der Sohn informiert seinen Bruder und gemeinsam fahren die beiden zum Haus der Eltern. Mit einem beklemmenden Gefühl, so haben sie es später Reporter Oliver Schwers erzählt.
Sie sind beunruhigt über das Schweigen der Mutter, sind sie ins Haus gegangen und haben eben auch dort festgestellt, dass alles völlig unüblich verlassen wurde. Sie war eine sehr sorgfältige Frau, das hat sich dann auch später ergeben. Sie hätte also auf jeden Fall sämtliche Lichter gelöscht, den Fernseher ausgemacht, vielleicht noch die Stecker gezogen und ging auf Nummer sicher.
Ja, aber stattdessen lief der Fernseher und im Wohnzimmer brannte noch Licht, so als hätte Helga Meier die Wohnung Hals über Kopf verlassen. Und das noch dazu in einem dünnen Hausanzug, mitten im Februar, mitten im Winter. Denn alle warmen Sachen, die waren im Haus, es fehlte nur dieser dünne Anzug, den Helga Meier gern zu Hause trug.
Kein Wunder, die Söhne befürchten jetzt das Schlimmste. Und ihnen fällt noch etwas auf. Das Auto der Eltern, ein schwarzer Mercedes, der steht nicht in der Garage. Außerdem fehlt Helga Meiers Handtasche und ihr Portemonnaie.
Und natürlich fragen sich jetzt die beiden Männer, was ist hier geschehen? Warum sollte ihre Mutter, angezogen in einem bequemen, aber sehr dünnen Hausanzug, spontan ins Auto steigen und dann verschwinden, ohne jemandem Bescheid zu sagen?
Sie haben ja auch sofort Vermisstenanzeige gestellt bei der Polizei und haben gesagt, hier ist irgendetwas passiert. Das ist untypisch für unsere Mutter. Und Vermisstenfälle gibt es ja häufiger, auch in der Uckermark. Manchmal verschwindet jemand, es gibt manchmal auch Beziehungssachen. Aber die wurden von vornherein ausgeschlossen, von den Kindern wie auch vom Vater, dass die Polizei die Sache auch sehr schnell ernst genommen hat.
Steckt hinter dem Verschwinden von Helga Meier also ein Verbrechen? Ist sie entführt worden? Die Befürchtungen wachsen noch, als wenig später das Auto der Familie entdeckt wird. Und zwar auf einem abgelegenen Parkplatz mit Brandspuren.
Ja, was ist mit Helga Meier passiert? Die 65-Jährige gilt als gesund, sie ist weder depressiv noch verwirrt. Sie nimmt auch keine Medikamente, die ihre Steuerungsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Also unwahrscheinlich, dass sie einfach so freiwillig und ohne irgendeine Nachricht das Haus verlassen hat.
Dazu muss man aber auch sagen, ausschließen lässt sich sowas ja nie, ne? Aber die Ermittler gehen ganz klar von einem Verbrechen aus und halten zunächst eine Entführung für das wahrscheinlichste Szenario.
Was ja auch nicht so abwegig ist, denn die Baufirma der Meyers lief recht gut. Also die Familie war nicht ganz unvermögend.
Ja, und das könnte ja tatsächlich jemanden auf die Idee gebracht haben, wir entführen die Frau des Seniorchefs und erpressen ein hohes Lösegeld.
Genau, heißt aber auch, wenn es eine Entführung ist, dann besteht die Hoffnung, dass Helga Meier noch am Leben ist. Denn die Täter wollen ja das Lösegeld und da ist eine lebendige Geisel wertvoller als eine tote.
Tja, aber das Beunruhigende ist, es gibt auch mehrere Tage nach dem Verschwinden von Helga Meier kein Erpresserschreiben, keinen Anruf und deshalb auch keine Geldforderung.
Auf jeden Fall wird jetzt alles versucht, um Helga Meier so schnell wie möglich zu finden. Und dabei wird auch die Öffentlichkeit einbezogen.
In der Presse, in der Lokalpresse wird sowas ja natürlich sofort aufgegriffen. Wir haben als Journalisten für die Zeitung natürlich dann auch die Aufgabe gehabt, die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Denn es wurden ja auch Zeugen gesucht. Wo ist die Frau geblieben? Wo könnte sie geblieben sein? Wer hat Spuren gesehen? Und die ganzen Umstände, die so nach und nach bekannt wurden, sorgten für eine große Aufregung, allein schon durch die Präsenz der Polizei. Es wurde teilweise mit bis zu 60, 70 Leuten pro Tag alles durchkämmt, was in der Nachbarschaft an Umland dort war, also an Feldern, Wäldern und Wiesen, um nach der Frau zu suchen.
Vielleicht noch mal zur Erinnerung, wir reden von Mitte Februar und Helga Meier war nur dünn angezogen, als sie verschwand. Das heißt, je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie irgendwo draußen überleben kann. Mit jeder Stunde wird die Hoffnung geringer.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf die zeitlichen Abläufe. Am Dienstag, dem 10. Februar 2009, telefoniert Helga Meier abends noch mit einem ihrer Söhne. Am nächsten Tag, also am Mittwoch, soll sie eigentlich ihren Mann aus dem Krankenhaus abholen, taucht dort aber nicht auf. Ihre Familie meldet sie dann umgehend als vermisst. Eine Großfahndung mit insgesamt 600 Einsatzkräften beginnt.
Genau, und dann kommt der Donnerstag, der 12. Februar. Und die Polizei macht eine Entdeckung, die dem Fall eine neue Wendung gibt.
Als dann aber nach wenigen Tagen der Wagen gefunden wurde, der Mercedes an völlig untypischer Stelle in einem Abrissgebiet der benachbarten Stadt, war sofort klar, hier ist etwas passiert. Denn der Wagen zeigte eine starke Verrußung, also Rauch. Der war vollkommen schwarz innen drin, sodass also hier ganz offensichtlich auch für Beteiligte, die jetzt diesen Fundort des Wagens gesehen haben, feststand, dass hier jemand versuchen wollte, einen Wagen in Brand zu setzen. Und damit war eigentlich klar, hier liegt mindestens eine Straftat vor.
Dieses verrußte Auto war zuvor niemandem aufgefallen, weil der Parkplatz einfach nicht mehr benutzt wird. Wir haben es ja gehört, es ist ein Abrissgebiet gewesen. Das Einkaufscenter, vor dem der Wagen gefunden wurde, stand schon lange leer. Das Auto war allerdings nicht ganz ausgebrannt. Deshalb fand die Spurensicherung auch verschiedene DNA-Spuren. Auch eine, die sie weder Klaus Meier noch seiner Frau Helga und auch nicht ihren beiden Söhnen zuordnen konnten. Wer war also dieser Fremde, der in diesem Auto und dem schwarzen Mercedes gesessen hat?
Der Fundort des Autos war nur eine halbe Stunde vom Wohnort der Meyers entfernt. Kannte sich der Täter hier aus? Die Polizei befragt jetzt alle Menschen aus der Umgebung, der Familie, Nachbarn, Kunden, Geschäftspartner. Das ist ja häufig der erste Ansatzpunkt bei solchen Ermittlungen. Wo gibt es Konflikte und wer könnte ein Motiv für eine solche Gewalttat haben?
Und da ist eine Frage natürlich interessant. Ging es vielleicht um geschäftliche Dinge? Denn das ist nicht ausgeschlossen. Die Meyers hätten ja vielleicht einen Handwerker nicht bezahlt haben können. Oder es gab vielleicht auch einen unzufriedenen Kunden, der sich rächen wollte. Vielleicht hatte auch eine andere konkurrierende Baufirma eine Rechnung mit den Meyers offen.
Ja, aber da laufen alle Ermittlungen ins Leere. Die Meyers gelten als zuverlässig, sie liefern gute Qualität und es gibt auch keine offenen Rechnungen irgendwelcher Art. Also vielleicht doch eher ein persönliches Motiv, ein Streit in der Familie oder im Bekanntenkreis?
Ja, so wird nach und nach der gesamte Umkreis der Familie befragt. Und dabei rückt auch jemand ins Visier, der früher mal ein Geschäftspartner der Meyers war. Ein Mann, der nur einen Ort weiter wohnt und die Familie schon lange kennt.
Und über diesen Mann haben wir hier bereits gesprochen. Es geht um Carsten Schulz, der Handwerker, der am Tor geklingelt hat, als Helga Meyer abends noch mal mit ihrem Sohn telefoniert hat.
Ja, und dieser Carsten Schulz könnte ja der Letzte gewesen sein, der Helga Meyer gesehen hat, bevor sie verschwand. Und er wusste vielleicht sogar, dass sie an diesem Abend allein zu Hause war.
Dieser Carsten Schulz ist damals 53 Jahre alt, also gut 10 Jahre jünger als die Meyers. Er hat Klempner gelernt und kennt Klaus Meyer schon aus DDR-Zeiten. Damals haben die beiden gemeinsam bei der Gebäudewirtschaft gearbeitet.
Auch Carsten Schulz gründet direkt nach der Wende eine Firma für Gas- und Wasserinstallationen. Und auch bei ihm arbeitet die Ehefrau in der Firma mit, ist für die Buchhaltung zuständig. Das Ehepaar Schulz hat zwei erwachsene Töchter. Eine absolviert 2009 gerade ihr freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Und die andere ist Ärztin.
Das Haus von Familie Schulz steht im Nachbarort, keine 3 Kilometer entfernt vom Haus der Meyers. Sie sind also quasi Nachbarn und kennen sich gut. In den 90er Jahren haben beide Firmen gemeinsam sogar Bauprojekte gestemmt und auch privat half man sich gegenseitig aus.
Genau. Klaus Meyer zum Beispiel baute das Firmenbüro von Schulz und der wiederum kümmerte sich um die Heizungsanlage und das Bad im Privathaus der Meyers. Also, er hat erst die Heizung dort eingebaut und für einige Zeit auch die Wartungsarbeiten erledigt. Klingt alles nach nachbarschaftlicher Harmonie. Mhm. Und guten Beziehungen. Irgendwann gab es aber Unstimmigkeiten. Sowohl die geschäftlichen als auch die privaten Kontakte wurden eingefroren.
Ein Grund war sicher auch, dass die Installationsfirma von Carsten Schulz nicht ganz so gut und erfolgreich lief wie das Bauunternehmen der Meyers. Da kam dann vermutlich irgendwann sowas wie Neid auf, Missgunst mit diversen Sticheleien und auch Reibereien.
Jedenfalls das Verhältnis war alles andere als gut. Trotzdem aber hatte Klaus Meyer Anfang 2009 wieder Kontakt zu Carsten Schulz aufgenommen. Denn die Heizungsanlage im Privathaus der Meyers war defekt.
Genau, es war die Heizungsanlage, die Carsten Schulz dort vor Jahren selbst eingebaut hatte. Und jetzt war sie defekt und es war mitten im Winter. Da braucht man natürlich eine schnelle Lösung. Deshalb hat Klaus Meyer seinen alten Bekannten dann doch notgedrungen wieder angerufen.
Ja, Carsten Schulz gibt sich auch erstmal nicht besonders begeistert, willigt dann aber doch ein. Am 5. Februar kommt er zu den Meyers ins Haus und begutachtet den Schaden. Helga Meyer ist da allein, denn ihr Mann liegt ja mit seiner Mittelohrentzündung im Krankenhaus. Offenbar hatte sie gehofft, der Handwerker könnte den Schaden sofort noch am 5. Februar beheben.
Ja, kann er aber nicht, denn Carsten Schulz muss erst ein Ersatzteil bestellen, einen neuen Motor. Das sagt er Helga Meyer auch, doch die gibt so schnell nicht auf und muss Schulz dann ziemlich verärgert haben mit ihrer forschen Art und ihren Forderungen. Aber er bleibt dabei, das mit der Reparatur, das geht nicht sofort.
Stattdessen verspricht der Helga Meyer, dass er in knapp einer Woche am 11. Februar wiederkommen würde. Dann wäre der neue Motor da. Wahrscheinlich sagt ihm Frau Meyer, dass dann auch ihr Mann wieder aus dem Krankenhaus zurück sein würde. Denn genau an diesem 11. Februar wollte sie ihn ja aus der Klinik abholen.
Das also ist die Verabredung der beiden. Doch dann, anders als geplant, kommt Carsten Schulz schon einen Tag vorher. Wir wissen ja, er klingelt am Abend des 10. Februar gegen 19 Uhr an der Pforte, als Helga Meyer gerade mit einem ihrer beiden Söhne telefoniert. Sie sagt ihrem Sohn, dass Schulz vor der Tür stünde und vielleicht noch etwas wegen der Reparatur zu klären sei. Dann legt sie auf.
Es gab also eine persönliche Begegnung zwischen Helga Meyer und Carsten Schulz, kurz vor ihrem Verschwinden. Zufall? Oder gibt es da einen Zusammenhang? Auf jeden Fall ist er ein wichtiger Zeuge und vor allen Dingen die letzte bekannte Kontaktperson.
Ja, und deshalb nehmen die Ermittler jetzt eine DNA-Probe von Carsten Schulz und vergleichen sie mit der DNA, die in dem halb verbrannten Mercedes von Helga Meyer gesichert wurde. Und Treffer, die beiden Proben stimmen überein.
Und deshalb wird auch zwei Wochen nach dem Verschwinden von Helga Meyer, also am 24. Februar 2009, Carsten Schulz festgenommen. Für die Leute in der Gegend ist das ein Riesenthema, wie Reporter Oliver Schwers erzählt.
Hier gab es zunächst erstmal die wildesten Spekulationen. Was ist mit der Frau geschehen? Es ging an den Stammtischen und auch an den Geburtstagstischen wurde über nichts anderes gesprochen. Und in Ermangelung einer plausiblen Erklärung schlug die Gerüchteküche natürlich hoch. Man dachte, hier wird Lösegeld erpresst oder dass irgendwelche Zahlungen ausgeblieben sind, dass der Betrieb gegebenenfalls in Insolvenz ist, dass diese beiden Betriebe, die da irgendwann mal in Verbindung gestanden haben, alte Rechnungen offen hatten oder dergleichen. Und das kursierte bis in die heutige Zeit eigentlich. Also einige Gerüchte sind bis heute noch im Umlauf.
Tja, aber die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wo ist Helga Meyer? Die Antwort darauf gibt Carsten Schulz schon in der ersten Vernehmung. Und das ist nicht die Antwort, auf die Familie Meyer gehofft hatte.
Die Überraschung ist groß. Carsten Schulz, der nette Handwerker aus der Nachbarschaft, Familienvater und bis dahin völlig unbescholten, er gesteht, ja, ich habe Helga Meyer getötet. Für die Menschen in der Region ist die Nachricht zunächst kaum zu glauben. Noch einmal Oliver Schwers.
Das ist ja das Unfassbare, was eben auch die Uckermark so erschüttert hat, dass jemand, der als ganz normaler und freundlicher Handwerker bekannt ist, zu solch einer Tat fähig ist. Und es war eben auch eine Familie, die überhaupt nie negativ in Erscheinung getreten ist, jedenfalls nicht öffentlich. Oder jedenfalls so, dass es jemandem bekannt war.
Aber was ist genau geschehen? Carsten Schulz erzählt den Ablauf der Tat zunächst so. Er habe Helga Meyer im Haus erdrosselt. Dann habe er etwas Bargeld aus ihrem Portemonnaie genommen. Und dann habe er sein Opfer im Mercedes der Familie Meyer zu einem kleinen Fluss in der Nähe gebracht. Dort habe er den Körper von Helga Meyer ins Wasser geworfen.
Na klar, sofort beginnt jetzt die Suche nach der Leiche von Helga Meyer. Doch obwohl Carsten Schulz die Stelle, an der er den Körper der Frau ins Wasser geworfen hatte, genau beschreiben konnte, bleibt die Suche zunächst erfolglos.
Das war auch ziemlich schwierig, denn es hatte viel geschneit in den Wochen zuvor und nun war der Schnee geschmolzen.
Deshalb führte dieser eigentlich kleine und ruhige Fluss jetzt ungewöhnlich viel Wasser. Die Ermittler müssen davon ausgehen, dass die Leiche ziemlich weit flussabwärts getrieben wurde.
Nach der Festnahme und Verhaftung von Carsten Schulz vergeht eine weitere Woche. Und dann endlich finden Taucher die Leiche von Helga Meyer. Am 2. März 2009, 500 Meter von dem Punkt entfernt, den Carsten Schulz genannt hatte. 3 Wochen sind seit dem Verschwinden der Frau vergangen. 3 Wochen des quälenden Wartens für die Familie.
Sie wussten überhaupt nicht mit der Situation umzugehen, haben auch das Haus gemieden, das eigene Haus zunächst, weil das ja alles an die Mutter und an die Tat und an diese grausamen Umstände erinnert hat. Man muss sich das mal vorstellen, da verschwindet die Ehefrau oder die Mutter von einem Tag auf den anderen irgendwo. Ein Auto wird gefunden, der Wagen, der Mercedes der Familie wird irgendwo gefunden unter mysteriösesten Umständen und dann passiert wochenlang gar nichts, man ist im Ungewissen. Das kann man sich als Unbeteiligter kaum vorstellen, man kann sich kaum in die Lage hineinversetzen.
Die Ermittler wollen jetzt wissen, wie genau ist Helga Meyer gestorben? Carsten Schulz hat ihr erklärt, er hätte sie in ihrem Haus getötet und die Leiche dann zum Fluss geschafft. Doch die Obduktion zeigt, ganz so kann es nicht gewesen sein.
Tja, und das ist eine ziemliche Überraschung, denn so sagen die Rechtsmediziner, Helga Meyer war gar nicht tot, als sie in den Fluss geworfen wurde.
Nein, sie hat noch gelebt, aber wie ist das zu erklären? Carsten Schulz hatte ja ausgesagt, er hätte Helga Meyer so lange gedrosselt, bis er dachte, sie wäre tot. Doch offensichtlich war es nur eine tiefe Ohnmacht, denn jemanden zu erwürgen oder zu erdrosseln ist keine Sache von 20 oder 30 Sekunden. Da muss man minutenlang zudrücken oder ziehen. Wir haben das ja hier schon mal in einer anderen Folge erklärt. Viele Täter berichten später, sie hätten nach so einem Verbrechen einen Muskelkater in den Unterarmen gehabt, weil das so lange gedauert hat.
Fakt ist, Helga Meyer wurde nicht erdrosselt, sie ist ertrunken im eiskalten Wasser eines Flusses in der Uckermark. Und diese Nachricht ist ein weiterer Schock für die Familie. Und nicht nur für die, auch für die Nachbarn und andere Menschen dort in der Gegend. Alle stellen sich jetzt eine Frage.
Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass endlich wirklich geklärt ist, aus welchem Grunde, vor allen Dingen das Motiv des Mörders interessiert ja die Leute, zumal auch der Mörder hier im gesamten Ort bekannt war.
Das war der Bürgermeister des Heimatortes von Familie Meyer in einem Interview bei Brandenburg aktuell. Abgesehen davon, dass noch längst nicht sicher ist, ob es hier juristisch gesehen tatsächlich um einen Mord geht, diese eine Frage treibt alle um. Warum hat Carsten Schulz die Frau getötet? Wird es beim Prozess eine Antwort geben?
Dieser Prozess beginnt Ende August 2009 am Landgericht Frankfurt-Oder, also ein halbes Jahr nach der Tat. Und so berichtet damals die Nachrichtensendung Brandenburg aktuell von dem Prozess.
Der 54 Jahre alte Angeklagte hat gleich zu Beginn der Hauptverhandlung klarmachen wollen, kein Motiv gehabt zu haben. Kein Streit, keine Geldsorgen, nur eben die fixe Idee zum Raubüberfall. Heute könne er das alles nicht nachvollziehen, sagt er und entschuldigt sich bei den Hinterbliebenen, die als Nebenkläger den Prozess verfolgen. Eine ehrliche Entschuldigung?
So wie ich meinen Mandanten kennengelernt habe, ist das nicht irgendwie eine Sache zu spielen. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, bei dem Tatvorwurf bringt eine Entschuldigung keinen rechtlichen Vorteil. Das, was er gesagt hat, hat er von ganzem Herzen gesagt, so habe ich meinen Mandanten auch kennengelernt.
Das Frankfurter Landgericht wird nun klären müssen, ob es nur Totschlag oder doch ein Mord war.
Also, was der Angeklagte Carsten Schulz gleich zu Beginn der Hauptverhandlung eigentlich sagen will, war, es war angeblich gar nicht sein Plan, Helga Meyer zu töten. Er hatte völlig spontan die Idee für einen Raubüberfall, der dann aus dem Ruder lief.
Aber war das wirklich so? Das Gericht muss nun versuchen, genau zu rekonstruieren, was vor der Tat geschehen ist und warum Helga Meyer umgebracht wurde, obwohl der Täter das, wie er selbst sagt, zunächst gar nicht wollte.
Ausgangspunkt dafür war vermutlich die Begegnung von Helga Meyer mit Carsten Schulz am 5. Februar. Wir erinnern uns, die Heizung im Haus der Meyers war kaputt. Heizungsmonteur Carsten Schulz, der die Anlage ursprünglich ja mal eingebaut hatte, soll sie jetzt so schnell wie möglich reparieren. Zunächst wollte er ja nicht so richtig, weil sich die Meyers und er nicht mehr so richtig gut verstehen. An diesem 5. Februar kommt er dann aber doch vorbei, um sich den Schaden zumindest anzusehen.
Und an diesem Tag ist, wir haben schon erzählt, Helga Meier allein im Haus, weil ihr Mann schon in der Klinik liegt. Carsten Schulz sagt ihr, für die Reparatur muss er erst einen neuen Motor bestellen. Helga Meier ist verärgert. Sie sagt, das dauert ihr zu lange. Man könnte auch eine andere Firma beauftragen und es würde nicht an der Bezahlung scheitern. Sie hätte ja genug Bargeld zu Hause.
Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es genau dieser Satz mit dem Bargeld, der Carsten Schulz erst auf die Idee brachte, sich etwas von diesem Geld zu holen? Auf jeden Fall fühlt sich der Monteur nach eigener Aussage vom Auftreten seiner resoluten Kundin ziemlich provoziert. Das habe er dann aber wohl runtergeschluckt.
Der neue Reparaturtermin, auch das haben wir schon erzählt, soll der 11. Februar sein. Bis dahin soll der Motor endlich da sein. Doch leider klappt das nicht, erzählt Carsten Schulz vor Gericht. Und deshalb fährt er schon am Abend des 10. Februar mit seinem Firmenwagen zum Haus der Meyers, um persönlich Bescheid zu sagen, dass die Reparatur noch einmal verschoben werden müsste.
Das hätte er natürlich alles mit einem Anruf erledigen können. Zumal er ja davon ausgehen muss, dass seine Kundin diese Hiobsbotschaft nicht besonders verständnisvoll aufnehmen würde.
Ja, so richtig überzeugend klingt das in der Tat nicht. Andererseits war Schulz ja mit dem Firmenauto dort und er hatte es gut sichtbar vor dem Grundstück der Meyers abgestellt. Also falls der Besuch schon Teil eines länger geplanten Raubüberfalls war, dann war das nicht gerade klug ausgedacht.
Als Schulz an der Tür klingelt, telefoniert Helga Meier gerade mit ihrem Sohn, wie wir schon wissen. Sie beendet das Gespräch mit dem Hinweis, dass Schulz vor der Tür stehen würde. Dann gehen die beiden zusammen in den Keller des Hauses zur Heizungsanlage. Und spätestens jetzt nehmen die Dinge eine verhängnisvolle Wendung.
Wenn man den Aussagen von Carsten Schulz vor Gericht glauben kann, dann hat der Monteur erst jetzt, als er mit Helga Meier im Keller des Hauses vor der Anlage steht, den Schluss gefasst, das Bargeld zu rauben, das sich im Haus befinden sollte.
Doch er macht das alles nicht gleich. Er verabschiedet sich erstmal von Helga Meier und verlässt das Haus durch die Seitentür der Garage, die Frau Meier aber nicht hinter ihm schließt. Das bekommt Schulz mit. Dann fährt er die 3 Kilometer nach Hause in den Nachbarort. Er weiß, dass seine Frau nicht da ist, weil sie mit einer Freundin unterwegs ist.
Und jetzt wird's wirklich kriminell. Carsten Schulz zieht sich um. Jogginghose, Kapuzenshirt, Turnschuhe. Er setzt eine Gesichtsmaske auf, die er sonst beim Motorradfahren trägt, rollt die Maske aber noch einmal hoch. Dann steckt er eine Schreckschusspistole ein, die er nach einem Einbruch in sein Haus vor Jahren gekauft hatte.
Das ist aber nicht alles. Schulz nimmt auch noch Handschuhe mit, eine Rolle festes Klebeband und 2 Kabelbinder.
Ja, und was ist jetzt der Plan? Vor Gericht sagt Carsten Schulz, er wollte Helga Meier fesseln und dann nach Geld fragen, und zwar in gebrochenem Deutsch. Er wollte also eine falsche Spur legen.
In der Dunkelheit macht er sich dann wieder auf den Weg zum Haus der Meiers. Diesmal fährt er aber mit dem Fahrrad. Dort angekommen, zieht er die Maske über das Gesicht, nimmt seine Schreckschusspistole in die Hand und schleicht durch die offene Garagentür ins Haus.
Doch als er dort eine Treppe hinaufgeht, erscheint plötzlich Helga Meier am oberen Ende der Treppe und bleibt ziemlich cool. Keine Spur von Panik. Im Gegenteil, sie stürzt sich auf ihn, packt mit der einen Hand die Schreckschusspistole und zieht ihm mit der anderen Hand die Maske vom Kopf.
Und beide ringen jetzt miteinander. Helga Meier schreit laut um Hilfe. Und in diesem Moment, erzählt Carsten Schulz vor Gericht, muss er die Kontrolle verloren haben. Er sei ausgetickt, sagt er wörtlich. Und da Helga Meier ihn ja nun erkannt hatte, weil sie die Maske vom Gesicht gezogen hatte, beschließt er, dass sie weg muss. Er will die Frau töten, spätestens jetzt.
Aber Helga Meier kann sich noch einmal losreißen und rennt Richtung Telefon. Die Jacke ihres Hausanzugs hat sie nur locker um die Schultern gelegt. Schulz packt von hinten einen Ärmel und schlingt die dünne Jacke dann um den Hals seines Opfers. So fest und so lange, bis die Frau zusammensackt. So erzählte er es auch vor Gericht.
Fast 2 Stunden wird der Angeklagte reden, jedes Detail der Tat gestehen. Nur an den entscheidenden Moment wird er sich nicht erinnern, wie er sein Opfer würgte bis zur Besinnungslosigkeit, bis es zusammensank, scheinbar tot vor seinem Mörder lag. Mord, um eine Straftat zu verdecken, wirft ihm die Staatsanwältin vor. Einen Affekt oder ein Geständnis unter Druck schließt sie aus.
Er hat auch selber gesagt in der Hauptverhandlung, dass er aufgrund der Tatsache, dass er von seiner Bekannten identifiziert worden ist, für sich entschlossen hat, dass das Opfer weg musste.
Das ist im Prozess ein ganz wichtiger Punkt. Carsten Schulz, sagt die Staatsanwältin, hat sich entschlossen, Helga Meier umzubringen, damit der eigentlich geplante Raubüberfall nicht bekannt wird.
Juristisch gesehen wird also hier ein Mensch umgebracht, um eine andere Straftat zu verdecken. Genau das ist ein Mordmerkmal, Verdeckung einer Straftat. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft auch nicht von Totschlag aus, sondern von Mord.
Zumal Carsten Schulz ja auch nicht aufhörte, nachdem er sein Opfer bis zur Besinnungslosigkeit schon gedrosselt hatte. Er klebte der Frau nämlich noch den Mund zu mit Klebeband und fesselte ihre Hände mit diesen Kabelbindern. Dann schleppt er die Frau in die Garage, legt sie in den Kofferraum des Familien-Mercedes und packt sein Fahrrad, mit dem er gekommen war, noch obendrauf.
Ja, und was jetzt? Schulz geht davon aus, dass die Frau tot ist. Doch wohin mit der Leiche? Es ist Februar, der Boden ist gefroren, vergraben kann er sie nicht.
Dann kommt ihm der nahegelegene Fluss in den Sinn, der ja nicht von Eis bedeckt ist in diesem Februar 2009. Er sucht den Autoschlüssel des Mercedes und entdeckt dabei die Handtasche von Helga Meier mit ihrem Portemonnaie. Daraus nimmt er sich dann 80 Euro, steckt die Geldbörse wieder in die Handtasche und nimmt beides mit.
Später wird er die Tasche ebenfalls in den Fluss werfen. Nur die 80 Euro steckt er ein. Das ist seine Beute bei diesem, wie er sagt, spontanen Raubüberfall und gehört zu den vielen Merkwürdigkeiten in diesem Fall. Carsten Schulz ist offenbar auf eine größere Summe aus. Dann eskaliert der Überfall und zum Schluss begnügt er sich mit 80 Euro aus dem Portemonnaie. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Nee.
Ja, aber man könnte ja sagen, er war in diesem Moment in einem psychischen Ausnahmezustand. Kurz darauf scheint er sich aber wieder gefangen zu haben. Denn den Körper der, wie er ja annimmt, toten Helga Meier, den beseitigt er dann ganz planvoll. Dann fährt er den Mercedes in die nächste Stadt, stellt ihn dort auf dem Parkplatz in diesem Abrissviertel und fährt dann mit seinem Fahrrad, was er ja mit dem Kofferraum hatte, zurück nach Hause.
Genau, und dort erzählt er Frau und Tochter, die inzwischen wieder zu Hause sind, dass er joggen gewesen sei. Er zieht sich um, isst noch eine Kleinigkeit, liest dabei die Zeitung und geht dann gegen 23 Uhr ins Bett. Vermutlich hat Carsten Schulz in dieser Nacht wenig geschlafen und ihr darüber nachgedacht, was er noch tun könnte, damit auf ihn kein Verdacht fällt. Auf jeden Fall fährt er am nächsten Morgen noch einmal zu dem abgestellten Mercedes. Er gießt Benzin ins Auto und zündet es an. Doch die Flammen ersticken, bevor der Mercedes komplett ausbrennt. Falls Carsten Schulz die Absicht hatte, auf diese Weise Spuren zu vernichten, das ging schief.
Er machte aber noch etwas, um den Verdacht von sich abzulenken. Denn als er zurück in seinem Büro ist, ruft er die Firma von Familie Meier an. Er bestellt der Sekretärin, dass die Heizungsreparatur im Privathaus der Meiers doch nicht wie geplant an diesem Tag erfolgen könne, weil der Motor einfach immer noch nicht da sei. Also er tut so, als hätte es einen Besuch am Vorabend bei Helga Meier nie gegeben.
Doch dann am Nachmittag bekommt er einen Anruf, und zwar von Klaus Meier, der ja eigentlich von seiner Frau an diesem Tag aus dem Krankenhaus abgeholt werden sollte. Von seinem Sohn hatte Klaus Meier gehört, dass Carsten Schulz während des letzten Telefonats am Tor geklingelt hatte. Also fragt Klaus Meier den Monteur, ob der vielleicht wisse, wo seine Frau sei.
Und was antwortet Carsten Schulz? Keine Ahnung. Doch wenige Tage später stürzt sein Lügengebäude zusammen, auch wegen der DNA-Spur im Mercedes. Beim Prozess in Frankfurt-Oder sind Klaus Meier und die beiden Söhne als Nebenkläger mit im Gerichtssaal.
Die mussten erstmal den Verlust der Mutter bzw. der Ehefrau verkraften und waren aber dann zudem auch noch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert, weil natürlich durch die ganze Gerüchteküche ja auch schon Handwerksfirmen anfragten, ob sie überhaupt noch zahlungsfähig sind und so weiter. Das kam dazu auch noch und so haben sie sich auch geäußert. Ja. Das haben wir dann auch in der Zeitung berichtet, sodass also dann auch eine gewisse Ruhe einkehren sollte bei den Firmen, mit denen man dann dort auch zusammengearbeitet hat. Dass es dann in einer nicht anonymisierten Umwelt dann auch mal eine schnelle Folge solcher Geschichten.
Und wir haben vorhin schon gehört, diese Gerüchte haben sich hartnäckig gehalten. Zum Beispiel, dass der Täter sich quasi gerecht hat, weil er für die Firma Meyer Aufträge ausgeführt hat, aber nie bezahlt worden sei. All das belastet die Familie jetzt sehr und bei Klaus Meyer führt das sogar zu einem Herzinfarkt.
Für die Meyers war es in dieser Zeit extrem wichtig, dass in dem Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder alles so dargestellt wurde, wie es wirklich war, dass es eben keine Zahlungsrückstände gab und dass Helga Meyer völlig überraschend und ohne eigene Schuld zum Opfer wurde. Es ging am Ende auch um das Ansehen der Unternehmerfamilie in der Region.
Der Prozess gegen Carsten Schulz war für einen Mordprozess recht kurz. Es gab nur 4 Verhandlungstage. Bereits der erste Tag begann mit einem Geständnis des Angeklagten. Das heißt, es gab nie einen Zweifel daran, dass er der Täter ist. Am 3. September 2009, ein gutes halbes Jahr nach dem Tod von Helga Meyer, wurde das Urteil verkündet. So klang das damals bei Brandenburg aktuell.
Das Frankfurter Landgericht hat einen 54-jährigen Mann wegen Mordes an einer Unternehmergattin in zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Ein psychiatrisches Gutachten hatte den Angeklagten heute für psychisch gesund und intelligent erklärt.
Im Urteil gegen Carsten Schulz heißt es ganz genau, er wird verurteilt wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Das heißt, auch das Gericht folgt der Einschätzung, er wollte mit seiner Tat einen Raub verdecken. Und das ist, wie gesagt, ein Mordmerkmal.
Als Angeklagter nutzt Carsten Schulz die Möglichkeit des letzten Wortes im Gerichtssaal und sagt, dass er Helga Meyer nicht habe töten wollen. Das sei aus, so wörtlich, der Situation heraus geschehen.
Die Frau von Carsten Schulz und auch seine ältere Tochter hatten ihn während der Zeugenvernehmung vor Gericht als liebevollen Mann und Vater beschrieben, der nie gewalttätig geworden sei. Sie erklärten seinen in Anführungsstrichen Ausraster damit, dass Helga Meyer ihn mit ihrer angeblich herrischen Art zur Weißglut getrieben hätte.
Ja, diese Aussage hat die Familie Meyer natürlich sehr empört. Doch mehr zum eigentlichen Motiv von Carsten Schulz konnte auch der Prozess nicht zutage fördern. Warum Helga Meyer getötet wurde, das blieb am Ende unerklärlich.
Man muss es noch mal zusammenfassend sagen, Der besonders schockierende Hintergrund dieses Falles ist eigentlich der, dass es nicht in ein Milieu einzuordnen ist, dass hier nicht ein politisch motiviertes Gewaltverbrechen vorlag oder eine Beziehungstat. Da hat man häufiger auch Todesfälle. Hier lag ein geplanter Raub vor, der aus dem Ruder gelaufen ist. Und warum der so aus dem Ruder gelaufen ist, kann man sich eigentlich auch nicht erklären. Denn für die Menschen ist es eigentlich bis heute unfassbar, dass der Nachbar eines Handwerksbetriebes den Nachbarn einfach die Frau wegnimmt und umbringt.
Die Familie des Opfers und die Familie des Täters, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, liegen beide nach wie vor noch in der Uckermark. Klaus Meyer verstarb 2018. Sein älterer Sohn führt bis heute das Familienunternehmen im Ort und auch der zweite Sohn lebt in der Nähe.
Naja, das ist ja in der Uckermark häufig so. Die Anonymität gibt's nicht. Jeder weiß auf dem Land leben so gut wie alles vom anderen. Und im Positiven wie im Negativen. Und hier sind die Leute einfach durch die nicht vorhandene Anonymität gezwungen, auch mit solchen Dingen umzugehen. Ganz anders als in einer Großstadt. Man muss sich tatsächlich diesen Dingen dann auch im Nachgang noch stellen. Und das heißt, am Ende sieht man dann auch unter Umständen den Mörder seiner Mutter irgendwo einkaufen gehen.
Und das kann hier durchaus passieren, denn seit dem Urteil im September 2009 sind mehr als 15 Jahre vergangen. Und nach 15 Jahren kann auch eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn der Täter nicht mehr als gefährlich gilt und deshalb keine Wiederholungsgefahr besteht. Bei Carsten Schulz ist das offenbar so.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.
In 2 Wochen geht's weiter mit einer neuen spannenden Folge. Und da sprechen wir buchstäblich über einen Grenzfall. Es geht um einen rätselhaften Mord im geteilten Berlin des Jahres 1989, als die Mauer noch stand. Ein Opfer aus dem Osten und ein Täter aus dem Westen. Und das wichtigste Beweisstück, das ist ein blutiger Handschuh.
Bis dahin haben wir aber noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Die neue Staffel Kunstverbrechen ist am Start. True Crime meets Kultur. Die spannendsten Kriminalfälle in der Welt der Kunst.
In der neuen Staffel verfolgen die Hosts Leonore Lötsch und Torben Steenbuck unter anderem die Spuren eines genialen Kunstfälschers. Und sie treffen einen Profidieb, der vor einigen Jahren 2 Bilder von Vincent van Gogh aus einem Museum in Amsterdam gestohlen hat.
Alle Folgen von Kunstverbrechen finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek, genauso wie die Folgen von Im Visier. Und uns gibt es ja auch als Videoformat bei YouTube. Tja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Und auch heute darf ein Gedanke zum Abschluss nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Anne-Katrin Mücke. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.